Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Ihr Werk ist umfangreich und vielfältig. Wir kennen sie als Journalistin, als Roman- und Drehbuchautorin und als Kinderbuchautorin. Die Rede ist von der Kölner Schriftstellerin Claudia Schreiber. Zu diesem Büchermarkt begrüßt sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, und Sie, liebe Claudia Schreiber, sehr herzlich Ute Wegmann. Claudia Schreiber, war das denn schon ein früher Berufswunsch, Journalistin oder sogar Schriftstellerin zu werden?
Als kleines Mädchen habe ich mir das nicht vorstellen können, weil ich überhaupt nicht Fernsehen kannte. Auch ein Radio gab es bei uns nicht. Das Einzige, was ich musikalisch erlebt habe, waren Lieder in der Kirche. Ich bin sehr religiös erzogen worden, sehr streng, in einem richtigen Bauernhof, der mir sehr gut getan hat, mit sehr vielen Tieren und Pflanzen.
Wo war das?
In Nordhessen. Die weitere Stadt, die da in der Nähe ist, ist Kassel. Aber das war schon einmal im Jahr dorthin, war schon der Hammer.
Und so als junge Frau, welchen Berufswunsch gab es da?
Ich war sehr christlich erzogen. Das heißt, ich konnte mir gut vorstellen, dass ich mal Pfarrerin werde oder so. Das kannte ich. Sonst kannte ich nichts. Und ich kannte meine Eltern, die dann nicht nur ihre Scholle hatte, sondern die sich dann tatsächlich spezialisiert hatten und Obst und Gemüse anzubauen. Und das war mein Leben und ich dachte, das werde ich auch als Erwachsene machen.
Sie wurden als Claudia Klemme 1958 geboren, studierten dann Publizistik, Pädagogik und Soziologie mit dem Magisterabschluss und waren dann von 1985 bis 1988 beim SWF. Zuerst als Hospitantin bei dem renommierten Radiojournalisten Peter Stockinger. Peter Stockinger ist ein bekannter Journalist gewesen. Man nennt ihn sogar den Ziehvater für viele Journalisten, die bei ihm gelernt haben. Was haben Sie von Peter Stockinger gelernt?
Also zunächst unglaublichen Respekt. Das war eine Erscheinung oder ist immer noch eine Erscheinung. Ein Mordskerl, groß. Ich habe von Anfang an verstanden, dass er eine genaue Vorstellung hat, wie sein Sender sein soll. Und dem hat man sich sozusagen einzufügen. Und ich fand es auch sehr einleuchtend, was er so sagte. Als unglaublich unbedarftes Mädchen damals noch, ja, kam ich da rein und habe aber gemerkt, dass ich tatsächlich bestimmte Dinge sofort machen durfte. Wir sehr schnell vor das Mikrofon kamen. Ich war zunächst sehr engagiert, Geschichten von draußen zu sammeln. Diese sogenannten 3-Minuten-Stücke oder so. Da konnte man unglaublich gut üben. Das wurde aber auch nicht sofort auf den Sender genommen, sondern die achteten bei SWF 3 sehr genau, dass es genau in dieses Raster passt, was sie sich vorstellten. Das musste nah Menschen sein, das musste interessant sein. Und das fand ich ganz toll.
Und er hat auch auf Sprache geachtet?
Ganz deutlich, denke ich auch. Jedenfalls, es war auch so, dass nicht einfach irgendwas gesendet wurde, sondern es wurde von allen abgehört. Ja, jedes Mal, wenn man irgendwas gemacht hat, musste man das erstmal jemand anders zeigen. Oder es war auch so, dass die ganze Konferenz abgehört hat. Und da ging es nicht darum, ob jemand neu ist oder alt, sondern es ging immer nur um die Qualität. Und das war sozusagen in meinem ersten Jahr herauszufinden, was ist SWF 3? Was macht das so wie es war? Nämlich sehr nah am Menschen. Eine klare Sprache, kein Gezwirbel. Ja, es gab damals Radiosendungen, wo so unglaublich durchgenudelt wurde, ja, wie ich jetzt wahrscheinlich gerade spreche. Das war eine Richtschnur. Wir wussten ganz genau, was läuft und was läuft nicht. Und das war seine Handschrift.
Sie sind dann nach Hilversum gegangen für 3 Monate. Warum?
Ich wollte Nachrichten für Kinder untersuchen. Ich wollte wissen, wie das ist. Das hat mich sehr gereizt. Es gab schon Arbeiten beim ZDF, aber in Hilversum gab es die besten Nachrichten für Kinder, die es gibt, das Jugendjournal. Und ich wollte dort unbedingt reinschnuppern und habe auch die Gelegenheit bekommen, nach großem Hin und Her, da hat das ZDF mir noch geholfen, diese Verbindung zu kriegen. Und ich wollte einfach herausfinden, wie die es machen. Und es war ein bisschen auch, hat geholfen, dass ich bei SWF 3 war, weil auch dort wurde sehr genau auf die Sprache, auf die leichte Sprache geachtet. Deshalb, glaube ich, hatte ich auch einen großen Vorteil, weil ich das schon bei SWF 3 gelernt habe. ja, einfach gut zu sein, aber auch leicht. Um den Hilversum war ich, um herauszufinden, wie die es machen. Das waren aufregende Monate, wirklich hochinteressant. Die haben Kinder absolut ernst genommen. Sie haben kein Shishi gemacht, ja, sie haben nicht so getan, als seien sie selber Kinder, sondern wirklich guten Journalismus. Und das war eines der Möglichkeiten oder Herausforderungen, kriegen wir das im ZDF auch hin.
Sie mussten dafür dann Niederländisch lernen.
Ja, tatsächlich. Und ich hatte nur 2 Monate Zeit. Der Chefredakteur hat gesagt, ich kann da nicht irgendwie noch stören. Also wenn, dann muss ich Niederländisch können. Das kann keiner mir irgendwie beibringen dort. Und ich hatte 2 Monate Zeit. Und dann habe ich gelernt, wie verrückt. Ja. Und dann sollte es ein Gespräch geben, ein Telefongespräch, eher mit mir. Und dann habe ich mir alle Möglichkeiten, die man sagen könnte, aufgeschrieben. Ja, er hat mich ja nicht gesehen. Und dann habe ich wirklich es hingekriegt, dass er mich verstanden hat. Und dann durfte ich dort sein.
Dann sind Sie von Hilversum zum ZDF nach Mainz zurück und haben da ja dann eine wichtige Kindersendung mitentwickelt, Logo, Nachrichten für Kinder. Waren dann von 1988 bis 1991 beim ZDF. Wie entstand denn diese Idee, auf einmal Nachrichten für Kinder zu machen?
Das war nicht allein meine Idee. Das war der Herr Schächter, der das gut kannte. Jetzt suche ich nochmal die wunderbare Redakteurin, die mir auf der Zunge liegt. Die haben es gewollt. Ich habe mich auch angeboten. Ich habe gesagt, ich möchte das machen und auch hier machen. Und deshalb ging das ganz gut. Ich war als Freie da und dann später festangestellt, wenn ich mich recht erinnere. Aber es war wirklich eine großartige Arbeit. Vor allen Dingen, was ich nie vergesse, ist, dass ich den Mauerfall begleiten durfte in dieser Zeit. Und ich war eine der Ersten, die da in Passau waren, als diese Kinder und diese mit ihren Familien rüberkamen. Und ich habe mit dem Kameramann abgemacht, dass er alle möglichen Kinder dreht. Nur Kinder, 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 die wir dann eventuell in den Lagern wiederfinden und anknüpfen können. Ja? Aber wir wollten erstmal wirklich sie sehen, auch in dem Zug. Und so habe ich Toni kennengelernt. Toni war ein kleiner Junge, den ich dann auch tatsächlich interviewen konnte. Und den habe ich ein Jahr lang begleitet. In allen Stationen zum Beispiel sind wir mit der Familie zurück nochmal, als die Mauer fiel. Und konnten in deren leere Wohnung hinein und konnten sehen, wie die Stasi zum Beispiel das Sparschwein dieses Jungen aufgemacht hat. Also große Politik mit ganz kleinen Zeichen. Das fand ich unglaublich aufregend. Ja, dass man eine Riesengeschichte eigentlich hat, aber sie nur am Beispiel von Toni, 9 Jahre, einen kleinen Hund immer im Arm begleitet hat. Und das war, glaube ich, das Beste, was ich erleben durfte.
Diese Reportage, die Sie da gemacht haben, heißt »Mich hat keiner gefragt, wie Toni im Westen klarkommt«. Und damit haben Sie 1990 den Prix Jeunesse gewonnen, einen der wichtigsten und größten Fernsehpreise.
Ja, war ich auch stolz wie Bolle. Aber es ging nicht darum, dass ich eine gute Journalistin war, sondern nur, dass ich da war. Ja, und das sollten Journalisten sein. Aber da habe ich wirklich Glück gehabt.
Jetzt hatten Sie zwischenzeitlich Ihren Mann kennengelernt und 2 Söhne geboren, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und 1992 sind Sie mit Ihrem Mann, dem Auslandskorrespondenten Peter Schreiber, nach Moskau gegangen, bis 1996. In Moskau entstand dann das erste Buch, Moskau ist anders, so der Titel. Wie war das damals mit 2 kleinen Kindern in Moskau?
Ich habe so viel gelernt. Ich habe so unglaublich viel gelernt. Erstens musste ich Russisch lernen. Das ist so derart schwer, das kann sich keiner vorstellen. So eine komplizierte Sprache, das war wirklich schwer. Ich habe sie nicht gelernt in irgendeiner Institution, sondern auf der Straße. Immer nur mit Kontakt mit den Menschen. Ich hatte eine Haushaltshilfe, die Olga, eine wunderbare Frau, die natürlich auch nur Russisch sprach. Die übrigens merkte, als ich da so irgendwie schreiben wollte, und das ist in Russland ganz wichtig, wenn jemand schreibt, das war super. Und jeder, der berühmt wurde damit, hatte eine Dame, die ihn schützt. Und diese Aufgabe hat sie übernommen für mich. Sie hat also mitgekriegt, dass ich jetzt schreiben möchte. Und dann hat sie mich in ein anderes Zimmer in dieser Wohnung beinahe eingesperrt. und hat dafür gesorgt, dass ich 4 Stunden nicht gestört werde. Und ich wusste erst die ganze Zeit nicht, warum sie das macht. Ja? Und sie nannte diesen Raum Dvorchesky Laboratorie. Das heißt schöpferisches Labor.
Wunderbar.
Herrlich. Ja? Sie hat das gemacht, was in der Literatur überall auch schon irgendwie war. Sie hat dafür gesorgt, dass die da arbeitet. Das können wir hier gar nicht verstehen, ja? Dass es sowas gibt. Und das fand ich, bis ich das geschnallt habe, ja, dauert das auch eine Weile, dass sie gesagt hat, wenn man schreibt, dann muss man das machen und irgendjemand muss aufpassen, dass sie das auch tun.
Das ist ganz toll. Ja. So eine Olga bräuchte jeder, ja, der schreibt im Grunde genommen. Ja. Es ist aus den Geschichten, die Sie da erlebt haben im Alltag, ein Buch entstanden, zuerst auch als Reportagen sind die Sachen gesendet worden beim SWR. Auf die journalistischen Arbeiten folgten erste fiktionale Texte und dann irgendwann im Jahr 2003 der erste Roman. Emmas Glück. Was für ein Erfolg. Drehbuchförderung, Verfilmung mit Jördis Triebel und Jürgen Vogel, Preise. Hätten Sie das im Traum erwartet, mit dem ersten Roman einen solchen Erfolg zu haben?
Nee, natürlich nicht. Wer kann das erwarten? Ich habe auch ehrlich gesagt nicht sehr weit gedacht. Ich hatte nur das Gefühl, ich möchte es mal versuchen. Ich möchte mal versuchen, wie das ist, wenn ich fiktiv arbeite. Da habe ich meinem Mann gesagt, ich gehe jetzt mal für 2 Monate schön nach Italien. Das ist, glaube ich, das Wichtigste beim Schreiben. Man muss einfach allein sein. Ich hatte da die Gelegenheit, in einer alten Kirche zu arbeiten. Eine Freundin von mir hatte dort ein Haus und hat mich eingeladen. Und ich konnte einfach meinen Gefühlen den Lauf lassen. Und als ich das geschrieben habe, dass sie plötzlich ihn so umbringt. Und das war ein Prozess, der lang ist. Wie soll ich das erzählen? Wie soll ich das beschreiben? Es ist, plötzlich erschrickt man von der eigenen Geschichte. Plötzlich weiß man ganz genau, jetzt habe ich den Punkt gefunden. So war es bei mir, wenn man sich einfach mal gehen lässt, kommt die Geschichte zu einem. Ich weiß nicht, ob das so blöd klingt, aber es war tatsächlich so, dass ich so geweint habe vor Rührung von dem eigenen Mist, den man gerade schreibt. Ja, ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Und es ist genau diese Rotz und Wasser, die ich dann später gesehen habe, zum Beispiel bei der Premiere des Filmes. Da haben die Leute geheult. Und es war genau dasselbe. Und das fand ich, war der größte Moment, den ich kannte. Dass man, wenn man sich loslässt und eine Geschichte sucht, dass man sie wirklich sie findet. Und man genau weiß, wann man sie gefunden hat.
Der Film ist ein großer Erfolg gewesen. Ich habe es schon gesagt. Sie haben mit einer der angesehensten Drehbuchautorinnen, mit Ruth Thoma, damals das Drehbuch geschrieben. Und es ist wirklich eine richtig gute Literaturadaption, muss man sagen. Es gelingt ja auch nicht immer.
Ich wollte nur kurz sagen, da gab es Ralf Schwingel, der Produzent, der hat die alle zusammengeholt. Das muss man auch erst mal würdigen. Denn
das ist doch die Qualität eines guten Produzenten.
Ja, und wenn, sonst wäre auch nichts passiert. Ja, es reicht nicht nur, wenn man eine Idee hat, sondern wirklich, wenn es Menschen gibt, die das auch umsetzen.
Ja, ein großes Glück auch mit so einer tollen Drehbuchautorin, mit Ruth Thoma zusammenzuschreiben, denn Sie hatten ja keine Erfahrung mit Drehbuchschreiben.
Ja, wir haben auch nicht miteinander geschrieben. Also das war hauptsächlich sie.
Im Jahr 2004, also ein Jahr später, dann das erste Kinderbuch mit dem provokant witzigen Titel Sultan und Kotzbrocken. Ein Bilderbuch mit Illustrationen von Sibylle Hein. Auch das wurde direkt ein großer Erfolg. Es ist die Geschichte eines Sultans, ein Meister im Überhaupt-Nichts-Tun, so heißt es im Text, mit über 100 Frauen, die ihm Kissen häkelten und strickten, auf denen er seine Tage verbrachte, der aber einen Diener suchte, der ihn mit Seilwinde dort hinaufwuchten sollte. Und dieser Diener heißt, weil ihm einfach nichts gelingt, vom Sultan gerufen, Kotzbrocken. Woher kam die Idee zu dieser amüsanten Geschichte für Kinder?
Auch wieder ganz üblich. Ich habe einfach meinen Kindern irgendwelche Geschichten erzählt. Also man spinnt sowas zusammen. Und wenn ich mich recht erinnere, bin ich ermutigt worden von den Kindern, die einfach sich kaputt lachten. Wenn der Kotzbrocken einfach wieder und wieder und wieder ihn fallen lässt, ja, du Kotzbrocken, das haben die gemocht, dazwischen zu brüllen und so weiter. Das ist also keine nette Geschichte, sondern auch eine fiese.
Es ist auch ein bisschen fast eine politische Geschichte. Es geht ja auch um Macht und Herrscher und Diener.
Ja, Aber das sind eigentlich auch Vater und Mutter, ja, mit denen man zurechtkommen muss. Also es geht
häusliche Politik.
Ja, und ne, eine andere Art von Herrschaft. Das mochte ich schon immer, glaube ich. Also es ist auch sehr leicht, wenn man diesen Plot dann hat, dann kann man auch viele andere Geschichten auch erzählen. Ja? Und was der arme Sultan, der tatsächlich auch 100 Frauen hat, das ist ja furchtbar, ja, also für ihn.
Wir hören mal hinein in eine Hörspielproduktion des SWR mit den großartigen Schauspielern Jens Wawrzeck als Sultan, Otto Sander als Kotzbrocken und mit der unvergleichlichen Katharina Thalbach als Erzählerstimme.
Was soll man sagen? Es hat geklappt. Palastwachen gingen raus auf die Straße. Da kam ein Fremder vorbei mit einem großen Rucksack auf dem Rücken. Der war von irgendwoher bis genau dahin gereist. Die Soldaten des Sultans packten ihn und brachten ihn hinter die hohen Mauern des Palastes. Gaben ihm zu essen. In einem der 100 Badezimmer des Sultans hat er gebadet und in einem der vielen Betten des Palastes prächtig geschlafen. Als er sauber und bei Kräften war, stellte man ihn neben den Kran und erklärte ihm die neue Arbeit.
Also, wenn der Sultan herunter möchte, setzt er sich oben in seinen Korb und ruft runter. Dann drehst du die Seilwinde. Vorsichtig, versuchen wir es mal.
Na gut.
Ja,
also. Fertig.
Ja.
Also, los geht's.
Na, Moment, nein, Moment mal. Sultan, bitte nehmt Platz.
Jetzt drehen, nicht wahr? Ja, ist ja ganz einfach.
Langsam, habe ich gesagt. Langsam.
Du Kotzbrocken.
Wer, ich?
Warum tust du das?
Was?
Kannst du die Seilwinde nicht halten?
Ich weiß auch nicht. Das macht die Winde von ganz allein. Ich war das nicht.
Also gut. Versuchen wir es noch einmal. Und ja. Langsam. Ganz langsam.
Langsam.
Kaum hing der Sultan im Korb an der Seilwinde, vergaß der Kerl da unten, was er gerade tat, ließ die Winde los und...
Du Kotzbrocken!
Auweia.
Kotzbrocken.
Kotzbrocken, Kotzbrocken.
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 Einen anderen Namen für den Diener hatte niemand erfahren. Darum hieß der Diener an der Seilwinde von nun an Kotzbrocken. Er war ein echter Dappes, also ein Schussel, ein Döskopf, ein Trampelchen. Für die Aufgabe jedenfalls überhaupt nicht geeignet. Jedes Mal, wenn der Sultan runter wollte, passierte es. Kotzbrocken hatte die Winde wieder losgelassen.
Sultan und Kotzbrocken von Claudia Schreiber, eine Produktion aus dem Jahr 2004. Claudia Schreiber, warum haben Sie angefangen, für Kinder zu schreiben?
Ich habe mir gedacht, wenn ich nur einmal lebe, dann mache ich, was ich will. Und nichts anderes. Ich habe, seit ich arbeite, habe ich nie irgendetwas gemacht, was ich nicht machen wollte. Ich habe immer gemacht auf das, was ich klasse finde oder was ich herausfordernd finde. Ja. Das ist mein Privileg. Ich kann alles denken, was ich will. Und das habe ich ständig durchgezogen.
Das macht ja auch sogar eine Ihrer Figuren. Ich, Luisa, Königin der ganzen Welt. Von 2015 ist dieses Bilderbuch mit Bildern von Yayo Kawamura. Und das erzählt von kindlicher Selbstbestimmung. Denn auch Luisa macht einfach nur mal einen ganzen Tag lang, was sie will. Sie haben mal gesagt, Sie waren das vierte von 5 Kindern und immer ohne Erziehung. Ist das von Vorteil?
Unglaublich, ein großes Glück. Meine Eltern haben nur gearbeitet und haben nicht mitgekriegt, was wir alles so gemacht haben. Ich bin durch die Plantagen gelaufen, ich habe sehr früh schon Geld verdienen dürfen. Ja, wenn ich da gearbeitet habe, habe ich dafür Geld bekommen. Nicht viel. Es war sehr früh alles angelegt. Dazu kam auch, dass ich sehr religiös groß geworden bin. Das heißt, ich hatte ziemlich gute Verbündete. Also ich war mit dem Herrn Jesus so dicke. Und wenn man schon mal so einen Gott hat, ja, dann schadet das auch nichts. Das waren meine Freunde. Die waren für mich. Ich habe es nicht immer sehr leicht gehabt. Ich fand, meine Eltern haben außer Arbeiten sonst nichts gemacht. Das war manchmal ein bisschen beschwerlich. Aber da hatte ich doch ein paar Wegbegleiter. Die Familie waren Baptisten. Das war sehr wichtig, ja, dieser religiöse Hintergrund. Und später auch, ich war richtig Funktionärin, ja, ich habe viel gemacht als Jugendliche. Und dann bin ich irgendwann mal ausgestiegen. Das war ein Skandal. Das war doch eine richtige große Krise.
Haben Sie sich denn nur von dem System Baptismus abgewendet oder sind für Sie auch die Begleiter Gott und Jesus jetzt?
Ja, die habe ich auch verlassen. Mhm. Es war für mich eine Riesen-Emanzipation. Es ging nicht nur um den Glauben, sondern einfach zu bestimmen, wie man lebt, auch was man denkt, ja, und keine Denkverbote hat und so weiter. Das mag von außen erscheinen, dass es, naja, dann hört jemand eben auf zu glauben, aber für mich war das die größte Krise, die ich je hatte.
Ein Freund hat Ihnen mal gesagt, du kannst nur so schreiben, wie du bist. Und dann haben Sie sich ja auf die Suche gemacht mit der Frage, ja, wer bin ich denn eigentlich? Wann haben Sie sich gefunden jetzt im Hinblick aufs Schreiben und war das eine Überraschung?
Dieser jemand, der hieß Helmut Greulich, ein Redakteur vom ZDF. Und ich habe natürlich gesucht, wie arbeite ich? Also habe ich geschrieben. Damals war ich in Moskau, hatte ein bisschen was geschrieben, habe ihm das geschickt. Das dauerte damals sehr lange. Dieser Text kam zurück und er kritisierte das folgendermaßen. Also wenn dieser Text ein Pferd wäre, würde ich es erschießen. Und dann habe ich mich, was? Was sagt er denn jetzt? Und dann sagt er in dem Brief auch, du kannst nur so schreiben, wie du bist. Du kannst dir nicht vorstellen, wie andere es machen und dann... Das funktioniert nicht, sondern du musst erst mal herausfinden, wer bist du und dann, wie schreibst du? Und das war ein sehr, sehr wichtiger Input für mich, den ich sehr gebraucht habe. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es nur das ist, was ich kann, dann versuche ich so zu schreiben oder auch zu fantasieren, wie ich bin. Das ist, glaube ich, für jeden, der schreiben will, der muss erst mal herausfinden, was er möchte und wie er es schreibt. Und das ist das Wichtige, nicht erstmal irgendwas, sondern ganz genau sich zu erforschen, zu sagen, wie klingt mein Ton?
Was ist denn Ihr Anspruch? Wie muss denn Kinderliteratur sein, damit sie qualitätvoll ist?
Ich mache ja beides. Es ist viel schwerer für Kinder zu arbeiten, weil je nachdem, wie alt sie sind, ja, muss man sehr genau wissen, wie Kinder adaptieren. Man kann das nicht einfach irgendwie machen. Man muss ganz genau wissen, wie sie denken, wie sie verstehen, was für ein Bild sie haben von der Welt. Und da muss der Text so kurz sein und so gut, dass ein Kind dranbleibt, aber auch wieder weggehen kann. Wir können nicht, wer weiß, wie viele Seiten anbieten, sondern es muss jedes Mal immer, mindestens in 3-4 Sätzen, immer wieder was Neues und Großartiges sein. Und es muss leicht sein und es muss bleiben. Das kriegt man, glaube ich, ganz gut mit, wenn man die Kinder selber beobachtet, an welchen Texten sie hängen bleiben. Und die lieben es, das 100-mal zu lesen. Und dann stimmt's. Also wenn es immer noch interessant wird nach 100-mal oder sagen wir 50-mal, dann hat man es getroffen.
Sie haben es ja eben schon angedeutet, Sie sind auf unterschiedlichen Parketts unterwegs. Ihr kürzlich erschienenes Buch ist wieder ein Roman für Erwachsene, Goldregenrausch. Eine doch düstere Dorfgeschichte, in der es um Missbrauch und Kindesmisshandlung und vor allen Dingen aber auch um Widerstandskraft geht. Wenn man Ihre Sprache betrachtet, dann ist die immer sehr präzise, sehr schnörkellos. Sie haben auch keine Angst vor kurzen Sätzen. Ich finde das wunderbar. Aber bei allem noch so schweren, was an Themen schon mal auch in der Erwachsenenliteratur dann auf einen zukommt, es betrifft ja mehr die Belletristik als das Kinderbuch, lugt immer etwas Heiteres, etwas Leichtes um die Ecke. Von wem haben Sie Ihren Humor?
Tja, den Humor findet man in der Tragödie und in der Tragödie muss Humor sein. Das sind zwei Dinge, die so stark zusammenpassen und so viele Effekte hat. Wenn ich ein Drama schreibe, wäre es ja furchtbar, wenn das nicht durchblitzt, dass es Möglichkeiten gibt. Das ist ja gerade das, was Leser auch brauchen und suchen. Ich auch. Ja, und darum geht's im ganzen Leben. Wir erleben unglaublich viel beschissene Sachen und können die überwinden. Diese Entwicklung, die suchen ganz sicher nicht nur Leser, sondern auch Autoren.
Und der Humor ist eine gute Möglichkeit, die Tragik des Lebens zu haben.
Ja, die größte.
Claudia Schreiber, ganz herzlichen Dank. Das war der Büchermarkt mit der Schriftstellerin Claudia Schreiber. Vielen Dank für das Gespräch. Die Liste der Buchtitel Und alle Angaben entnehmen Sie wie immer unserer Webseite deutschlandfunk.de. Nachhören können Sie die Sendung auch über die Deutschlandfunk-Audiothek-App. Hier folgt jetzt Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.